Radio Prag, Nachrichten.
Finanzminister Babiš steht im Abgeordnetenhaus wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung unter Beschuss. Der EU-Gerichtshof kritisiert Tschechien wegen des Festhaltens von Flüchtlingen und der Zoo in Tvor Karlovy kürzt Nashörnern präventiv die Hörner. Finanzminister und Antiparteichef Andrej Babiš steht im tschechischen Abgeordnetenhaus unter starkem Beschuss. In einer Parlamentsdebatte wurde er Mittwoch durch Oppositionspolitiker und Top 09-Chef Miroslav Kalousek des Verdachts bezichtigt, in mindestens 4 Fällen Steuern hinterzogen zu haben. Diese Verfehlungen hingen mit dem Kauf von 1-Kronen-Schuldscheinen und mit dem Verkauf von fast wertlosen Aktien zusammen, sagte Kalousek. Die Abgeordneten sollten Babiš daher auffordern, die zweifelhaften Fälle bis Ende April glaubwürdig zu erklären oder andernfalls die persönlichen und politischen Konsequenzen zu tragen. Babišs Parteikollege, Anno-Fraktionschef Jaroslav Faltinek, bezeichnete die Verdächtigungen als frei erfundene Pseudokausa. Damit wolle man Babiš nur aus der tschechischen Politik drängen, sagte Faltinek. Zudem warf er den Koalitionspartnern, den Sozialdemokraten und Christdemokraten, in dieser Angelegenheit Heuchelei vor. Der Europäische Gerichtshof hat die tschechische Politik dafür kritisiert, Flüchtlinge auf ihrem Weg von Ungarn nach Deutschland in einem Auffanglager widerrechtlich festgehalten zu haben. Es handelte sich um eine kurdische Familie, die aus Angst vor den Gewalttaten der Terrormiliz Islamischer Staat aus dem Irak geflüchtet war. Die Internierung der Eltern und ihrer Kinder sei ungesetzlich gewesen, heißt es aus Luxemburg. Die Weiterreise von Flüchtlingen von einem EU-Mitgliedsland in ein anderes sei laut EU-Recht unter bestimmten Bedingungen möglich. In diesem Fall durfte die kurdische Familie nicht hierzulande festgehalten werden, da Tschechien dazu eine entsprechende nationale Rechtsgrundlage fehlte, monierte der Gerichtshof. Der Skoda Kodiaq ist in Tschechien zum Auto des Jahres 2017 gekürt worden. In der Umfrage siegte das Skoda-Modell vor den Fahrzeugen Volkswagen Tiguan, Volvo V90, Alfa Romeo Giulia und Seat Ateca. Dies teilten die Veranstalter des Wettbewerbs mit, den der Verband tschechischer Autoimporteure durchführte. Aus Angst vor Wilderern schneidet der Zoo im ostböhmischen Tvor Karlovy seinen Rhinozerossen die Hörner zurück. Ein Nashorn ohne Horn ist immer noch besser als ein totes Nashorn, sagte die Sprecherin des Tierparks Andrea Joroschowa am Mittwoch. Der Zoo, der insgesamt 21 Nashörner hält, reagiert damit auf die Tötung eines Tieres in Thury bei Paris. Unbekannte Täter hatten dort vor einer Woche ein seltenes Breitmaul-Nashorn in seinem Gehege erschossen, um das Horn abzusägen und zu stehlen. Auf dem asiatischen Schwarzmarkt werden hohe Preise für das vermeintliche Heilmittel gezahlt. Die Kürzung des Horns sei für die Tiere schmerzlos. Der Eingriff erfolgt zudem unter Narkose, hieß es. Fußball-Erstligist Sparta Prag hat bereits einen Tag nach der Entlassung des Trainerduos Tomáš Požar und David Holoubek deren Nachfolger präsentiert. Als neuer Chefcoach verpflichtet wurde der ehemalige Nationaltrainer Peter Rada. Der 58-Jährige hat am Dienstag einen befristeten Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Zur diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft ist Tschechien auch mit 4 Referees vertreten. Für das Turnier, das im Mai in Köln und Paris ausgetragen wird, sind Jan Riepek und Antonín Ježábek als Hauptschiedsrichter sowie Miroslav Hlotský und Libor Suchánek als Linienrichter nominiert, gab am Mittwoch die Internationale Eishockey-Föderation bekannt. Riepek und Suchánek feiern im Mai ihre WM-Premiere. Für Ježábek ist es das 6. WM-Turnier, für Hlotský das 3. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend heiter und im Nordosten des Landes ist es vorübergehend bewölkt. Doch auch hier klart der Himmel zum Abend auf. Am Morgen vereinzelt Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 10 bis 14 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Heute haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Das Europaparlament hat das Waffenrecht in der EU am Dienstag verschärft. In Tschechien wird die verabschiedete Feuerwaffenrichtlinie stark kritisiert. Es ist eines der schönsten Prager Kaffeehäuser, das Café im Repräsentationshaus. Wir stellen Ihnen das Café vor. Und im heutigen Schauplatz spricht Strachinja Bučan mit dem Leiter der Organisation Pro Asyl, Karel Kopp, unter anderem über eine gemeinsame Lösung der Flüchtlingskrise. Bleiben Sie dran! Der Ärger war groß bei den tschechischen Abgeordneten in Straßburg. Das Europäische Parlament hat nämlich eine neue Richtlinie für Waffenbesitzer verabschiedet, die in Tschechien auf breite Ablehnung stößt. Warum die Tschechen so an ihren Gewehren hängen und was das mit Demokratie und Freiheit zu tun hat, dazu mehr von Strachinja Bučan.
Die auf dem Prager Wenzelsplatz versammelten Jäger, Sportschützen und Waffenliebhaber wollen alle eins: sich ihre Waffen nicht nehmen lassen. Sie protestieren alle gegen die neue Waffenrichtlinie der EU, die die Rechte von Waffenhaltern einschränken soll, wenn auch in einer entschärften Fassung.
Do prdele s Bruselem. Ale ja sem zbieratel, jo?
Zum Teufel mit Brüssel. Ich bin Waffensammler. Wenn es keine Knarren gäbe, wäre es hier wie im Dschungel. Die Verwaltung und den Rechtsstaat könne man dann vergessen. Auf mich hat die Richtlinie aber keinen Einfluss. Ich gebe denen einfach nichts.
Sagt auf der Demonstration ein Mann in Jägerskluft. Moderner gekleidet ist Petra Stepankova. Sie ist Sportschützin und leitet eine Schießanlage in Prag.
Man stelle sich vor, man hat zu Hause eine legale Waffe und man hat wirklich alles gegeben, um dazu die Erlaubnis zu bekommen. Die Prüfungen zum Waffenschein sind nicht einfach. Und jetzt kommt die EU und will einem alles nehmen. Ich betreibe eine Schießanlage und für mich hat das auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Schießbegeisterte Touristen werden nicht mehr zu uns kommen, wenn hier die gleichen strengen Regeln gelten wie anderswo.
Insgesamt hat man das Gefühl, dass sich die EU mit ihrer Waffenrichtlinie übermäßig in eine Herzenssache der Tschechen einmischt. In Zukunft sollen die Behörden unnachgiebiger zu Waffenbesitzern sein. Der Kauf einiger Waffen wird eingeschränkt oder ganz verboten. Waffenscheine sollen nur noch mit strengen Auflagen ausgegeben werden. Bei der Richtlinie handelt es sich um einen entschärften Kompromiss mit vielen Ausnahmen. Ursprünglich lag ein Vorschlag der EU-Kommission vor, der noch viel härter durchgegriffen hätte. Doch auch das konnte die Abgeordneten aus Tschechien fraktionsübergreifend nicht überzeugen. Sie haben geschlossen mit Nein gestimmt. Für die meisten von ihnen tragen strengere Regeln für Waffenbesitzer nämlich nicht zum Schutz der Bevölkerung bei, schon gar nicht bei der derzeitigen Sicherheitslage. Das ist aber nicht der einzige Grund, wie Jan Zahradil anführt. Er ist Abgeordneter für die Bürgerdemokraten in Straßburg.
Ich habe nicht dafür gestimmt, da ich es nicht mag, wenn sich die Institutionen der EU in Angelegenheiten einmischen, die sie nichts angehen. Außerdem bin ich gegen sinnlose zusätzliche Regulierung durch die EU. Unsere nationalen Gesetze in dieser Frage waren bisher ausreichend, streng genug und sicher vor Missbrauch.
Auch für die tschechische Regierung ist die strenge EU-Waffenrichtlinie unannehmbar. Vor einigen Monaten erst wollte das Innenministerium private Waffenhalter in die Wahrung der nationalen Sicherheit einbinden. Auch jeder bewaffnete Bürger sollte dabei gegen Terroristen vorgehen können. Deshalb heißt es jetzt für die Verfassungsorgane in Prag, möglichst alle Ausnahmen der Richtlinie auszuloten. Roman Vania von den Sozialdemokraten sitzt im Sicherheitsausschuss des Abgeordnetenhauses.
Die Einschränkungen haben keinen Einfluss auf den Terrorismus. Im Gegenteil, sie können ihn sogar fördern. Wir müssen jetzt neue Waffengesetze ausarbeiten. Eins muss dabei klar sein: Wir müssen alles dafür geben, dass die fehlerhafte Richtlinie keinen Einfluss auf die legalen Waffenbesitzer in Tschechien hat.
Zum Inhalt eines solchen Gesetzes hat auch Verteidigungsminister Martin Stropnický seine Meinung. Er schlägt unter anderem vor:
Wir wollen jetzt einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten zu sogenannten Wehrgemeinschaften. Das soll den legalen Waffenhaltern in Tschechien in einem hohen Maße ermöglichen, ihre Waffen zu behalten. Auch wenn diese neuerdings in die Kategorie der in Anführungszeichen verbotenen Waffen gehören.
Strachinja Bučan war das mit einem Bericht über die Proteste gegen die vom Europaparlament verabschiedete Feuerwaffenrichtlinie. Glänzendes Jugendstilinterieur, große Fenster und eine Fontäne mit einer Nymphe aus Marmor, die die Gäste am Eingang willkommen heißt. Es ist kein verrauchter Treffpunkt der Boheme, sondern eine Schau von Prunk und Eleganz. Mit Margareta Kachlíková besuchen Sie in einem weiteren Teil unserer Serie zu den schönsten Prager Kaffeehäusern das Café im Prager Repräsentationshaus.
Das Repräsentationshaus bzw. das Prager Gemeindehaus gilt als eines der bedeutendsten und schönsten Jugendstildenkmäler in Prag. Das gilt auch für das Café, das vor mehr als 100 Jahren im Erdgeschoss des Gebäudes eröffnet wurde. Geschäftsführer Tomáš Bílek lädt auf einen Café ein.
Ich wage zu sagen, dass unser Café eines der schönsten Jugendstil-Kaffeehäuser in Europa ist. Zur Einrichtung gehören unter anderem die renovierten Originalkronleuchter von František Křižík. Und auch weitere Teile der Ausstattung sind Stücke aus dem Jahr 1912, als das Repräsentationshaus eröffnet wurde. Andere, zum Beispiel die Stühle und Sessel, sind originalgetreue Repliken.
Das Gemeindehaus steht am Platz der Republik in der unmittelbaren Nähe des Pulverturms, also an einem sehr geschichtsträchtigen Ort. König Wenzel IV. Ließ dort um das Jahr 1380 seine Residenz errichten. 100 Jahre lang diente der Palast auch seinen Nachfolgern anstatt der Prager Burg als Residenz.
An dieser Stelle stand zunächst der sogenannte Königshof, in dem böhmische Herrscher ihren Sitz hatten. Später waren hier Kasernen. Als der Prager Stadtrat ein städtisches Repräsentationsgebäude errichten wollte, wurden sie abgerissen und das Gemeindehaus an diesem Ort erbaut. 1918 wurde hier schließlich die Tschechoslowakische Republik ausgerufen.
An der reichen Innenausstattung waren viele bekannte Künstler der Jahrhundertwende beteiligt, wie etwa Mikuláš Aleš, Max Schwabinski, Josef Václav Misselbeck und Alfons Mucha. Für Interessenten gibt es kommentierte Führungen durch das Gebäude.
Im Souterrain ist ein großes Restaurant mit böhmischer Küche, im Erdgeschoss unser Café einerseits und ein schönes französisches Restaurant andererseits. Im ersten Stock befindet sich der renommierte Smetana-Saal, in dem das Prager Symphonieorchester FOK spielt. Und weitere kleinere Säle, die verschiedenen kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, also Konferenzen, Konzerten und Feiern dienen.
Nach der Führung empfiehlt sich eine Erfrischung im Café. Sitzen kann man sich an einen der kleinen runden Tische oder auf Bänke aus Mahagoni und Leder entlang der Wand. 150 Plätze stehen im Hauptraum und weitere 80 auf einem Balkon zur Verfügung. Und serviert wird nicht nur Kaffee, betont Tomáš Bílek.
In erster Linie sind wir ein Café, bieten aber auch eine Auswahl von Speisen an. Wir haben unsere eigene Konditorei und bieten durchgehend etwa 15 verschiedene Torten an. Manche sind auch glutenfrei. Die Gäste können aber auch zum Mittag oder zum Abendessen zu uns kommen. Wir servieren Fisch, Klassiker der böhmischen Küche oder Salate. Also eine Auswahl von allem, was in der Welt gegessen wird.
Dank seinem Prunk und seinem Standort an einer der wichtigsten Routen durch Prag ist das Café besonders bei Touristen sehr beliebt. Insbesondere in der Nebensaison wählen es aber auch Einheimische als ihren Treffpunkt.
Ins Café im Prager Repräsentationshaus hat sie Margareta Kachlíková eingeladen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Balkanroute Lampedusa-Calle. Es sind vor allem diese Begriffe, die die öffentliche Debatte der vergangenen 2 Jahre prägen. Auch wenn sie mittlerweile abgeflaut sind, sorgt die Flüchtlingskrise immer noch für Diskussionen und Streit. Und das vor allem zwischen dem Westen und dem Osten der EU. Die einen seien zu wenig solidarisch, die anderen wiederum zu offen gegenüber den Fremden, heißt es dabei. Karl Kopp leitet in Deutschland die Organisation Pro Asyl. Strahinja Bucan hat ihn in Prag getroffen, um mit ihm über Solidarität, Angst und einen gemeinsamen europäischen Weg in der Flüchtlingskrise gesprochen.
Schauplatz.
Herr Kopp, wir reden ja von der Situation im östlichen Mitteleuropa. Ist das hier wirklich so schlimm und was macht Deutschland denn besser, wenn überhaupt?
Das ist eine absolut zutreffende Frage. Ich würde das nicht aufteilen. Im Osten, das sind die Bösen und die in Mitteleuropa sind die Guten, the coalition of the willing. Ich denke, momentan haben wir auch in Deutschland eine Situation, dass wir sozusagen einen Rollback haben. Je weniger Flüchtlinge kommen, desto besser. Türkei-Deal war ein Merkel-Plan. Also Hauptsache, es kommen nicht mehr so viele Flüchtlinge über Griechenland und dann über den Balkan. Deutschland nimmt billigend in Kauf, dass die Balkanroute dicht ist. Und Deutschland schweigt, wenn Polen möglicherweise Pushbacks von Tschetschenen macht oder wenn in Prag am Flughafen Menschen zurückgewiesen werden. Das nimmt man, denke ich, in Deutschland und in Brüssel billigend in Kauf. Zu Orbán schweigt man, zu den Transitzonen. Also von daher würde ich sagen, wir müssen es in der europäischen Gesamtverantwortung sehen und ich bin nicht der Vertreter des Bashings von Osteuropa. Ich kritisiere sicher Orbán, ja, wir kritisieren Orbán, aber Orbán steht für mittlerweile eine starke Strömung in der Europäischen Union. In Österreich ist es der charmante Außenminister, der die gleiche Position vertritt. Das heißt, wir müssen es europäisch sehen. Wir kritisieren unsere Regierung, obwohl Deutschland noch immer noch zu den Willigeren gehörte. Und wir kritisieren vor allem Brüssel, dass Brüssel zunehmend schweigt zu den Menschenrechtsverletzungen, dass die Kommission ihren Job, Hüterin der Verträge, eigentlich gar nicht mehr erfüllt. Das ist eine neue Dimension. Bezogen auf die Aufnahme von Flüchtlingen wäre ein Kompromiss sicher sinnvoll, dass man nicht Staaten zwingt, Schutzsuchende aufzunehmen. Das ist auch nicht im Interesse der Schutzsuchenden.
Das ist auch meine nächste Frage. Ja. Also in Bezug auf die Flüchtlingsquoten kommt ja aus den Staaten der Visegrad-Gruppe vor allem das Argument, die wollen ja gar nicht zu uns kommen. Und wir haben leider in Tschechien ja auch Beispiele. Gerade jährt sich ein Projekt, das grandios gescheitert ist im Prinzip. Was denken Sie, ist dieses Argument gültig? Kann man das gelten lassen in dem Sinne oder ist das nur vorgeschoben?
Es ist beides. Es ist natürlich vorgeschoben, weil man keine Flüchtlinge will. Wir müssen eins sehen von der Einwanderungsgeschichte und von der Asylgeschichte, dass die etablierten Staaten im Westen der Europäischen Union selbstverständlich eher Zielland sind. Und das sollten wir auch ernst nehmen, weil Communities leben dort. Von daher sind wir, meine Organisation Pro Asyl, gegen eine Zwangsverteilung. Wir würden sicherlich uns wünschen, genauso wie unsere Kollegen, dass wir irgendwann ein gemeinsames Schutzsystem haben und dann auch solidarisch gemeinsam aufnehmen. Aber das ist noch ein langer Weg. Deshalb jetzt macht es keinen Sinn, auf Zwangsverteilung zu setzen. Das heißt aber nicht, Orbán und andere aus der Verantwortung zu nehmen, bezogen auf Einhaltung der Menschenrechtsstandards. Ich frage auch, dass es Resettlement aus dem Irak gab nach Tschechien, was wir sehr begrüßen als humanitäre Geste und dass ein Teil der Leute weitergezogen ist nach Deutschland beispielsweise. Das ist ein objektives Problem. Es sollte uns nicht dazu bringen, dass wir jetzt sagen, Resettlement ist nicht gut. Es werden, je mehr Staaten legale Wege nach Europa eröffnen, in ihre Staaten, in ihre Systeme, umso weniger kommen zu Schaden auf der Fluchtroute. Was da schiefgelaufen ist, ob die Informationen vorher nicht ausreichend waren, kann ich nicht beurteilen. Ich bedauere, dass es positive humanitäre Ansätze vielleicht ein bisschen eingetrübt hat in Tschechien, weil die Leute Gutes tun wollten und dann enttäuscht waren, dass die Leute weitergezogen sind. Längerfristig würde ich sagen, man sollte das viel stärker belohnen, dass Staaten aufnahmebereit sind, auch mit einer europäischen Finanzierung.
Auf der anderen Seite, was natürlich dazu kommt, ist auch die Angst vor dem Fremden. Also wie können Sie jemandem sagen, er muss keine Angst haben, auch im Hinblick auf die tragischen Geschehnisse von vor Weihnachten?
Wir haben in Deutschland eine Situation, dass in den Regionen, wo die wenigsten Migrantinnen und Migranten leben, die Vorbehalte am höchsten sind. Beispielsweise auf dem flachen Land in Ostdeutschland. Fast 0% Migration, aber große Angst vor jedem Neuankommenden. Auch da haben wir eine ähnliche Situation wie in Europa. Es ist leichter, Menschen in Hamburg, Frankfurt, Berlin, München und Stuttgart zu integrieren, als in manchen sehr ländlichen Regionen.
Im Nachhinein stellt sich das ja natürlich als ganz anders heraus. Also wenn man zum Beispiel Tschechien nimmt, wo man viele Flüchtlinge aus Griechenland in den 60er Jahren aufgenommen hat und auch vom Balkan. Und die sind nicht mehr zu erkennen.
Ja, also schauen Sie, die ganze Region war doch auch eine Melange, historisch gesehen. Verschiedenste Gruppen, die zusammengelebt haben. Und jetzt, da gibt es ja auch noch positive Ansätze. Das heißt, ich muss diese verschiedenen schutzsuchenden Gruppen integrieren, je früher. Ich muss gleich anfangen, ich darf sie nicht deponieren. Ich muss gucken, dass die Leute schnell zurückkommen ins Leben. Dann haben wir eine Chance, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben. Es gibt auch keine Alternative, weil die Flüchtlinge sind real da. Sie sind da, also ich muss gucken, dass sie Teil werden.
Wie sehen Sie denn die Zukunft der ganzen Flüchtlings-, ich will jetzt nicht Krise sagen, Flüchtlingsangelegenheit bei einem eventuellen oder absehbaren Erstarken rechter Kräfte in Europa?
Genau. Es geht weit über den Flüchtlingsbereich hinaus. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt nochmal zusammenfinden und das europäische Selbstverständnis formulieren. Grundrechte, Menschenrechte, Minderheitenrechte. Und das Projekt Europa steht in Gänze zur Disposition. Und da müssen wir zusammenkommen, was Sie vielleicht heute sehen, dass die Zivilgesellschaft hat keine Aufteilung. Wir haben eine enge Kooperation. Es gibt in diesen Staaten, in Tschechien, in Polen, in Ungarn und anderswo, wundervolle zivilgesellschaftliche Organisationen. Wir müssen gemeinsam für das Projekt Europa kämpfen. Das geht über den Flüchtlingsbereich hinaus. In Deutschland ist momentan jubelt vor allem die AfD, die Rechtspopulisten, Rechtsradikalen bezogen auf Trump. Trump kritisiert Merkel. Merkel scheint vordergründig die Gegenspielerin zu sein in Europa. Aber wir brauchen jetzt ein gemeinsames Europa, kein deutsches Europa. Das heißt, Deutschland darf nicht dominieren. Man kann Gutes tun, aber nicht dominieren. Also unsere polnischen Nachbarn haben eine leidvolle Geschichte. Tschechien hat auch eine leidvolle Geschichte. Und das muss man ernst nehmen. Und man muss in Europa auch auf die Kleinen aufpassen.
Haben Sie nicht eine Angst in gewisser Weise vor einer sozialen Schieflage durch die Flüchtlinge oder die Migration? Also können Sie dieses Argument vielleicht nichtig machen oder ist das sehr schwierig?
Nein, wir müssen die soziale Schieflage schon bei der Bankenkrise diskutieren. Wir wissen heute noch nicht, was uns diese Bankenkrise kostet, was das an Renten zerstört hat, was das an Armut produziert hat. Also wir müssen auch diesen Aspekt sehen. Bei Flüchtlingen gelingt es den Populisten schneller. Integration, Aufnahme kostet Geld. Wenn ich andere Staaten animieren will, mehr aufzunehmen, muss ich die Integrationskosten und Aufnahmekosten europäisch finanzieren. Da kann ich nicht mit 6.000 Euro pro Kopf kommen. Wenn jemand Flüchtlinge aufnimmt, muss ich die ersten 3 Jahre durchfinanzieren. Gerade die ärmeren Staaten. Und Deutschland kann das wuppen, kann das gestalten. Aber wir brauchen neben einer Flüchtlingspolitik auch eine ordentliche Sozialpolitik. Ich darf nicht dem deutschen Obdachlosen oder dem EU-Obdachlosen das Gefühl geben, ich werde abgehängt. Sozialer Wohnungsbau muss für alle gelten. Gute Schulen müssen für alle verfügbar sein. Das ist vielleicht halt die Schwäche von Merkel, dass sie phasenweise mal eine liberale Flüchtlingspolitik eröffnet hat. aber zeitgleich immer noch festhält an der Austeritätspolitik. Und das passt nicht zusammen.
Was würden Sie für eine, Sie von Pro-Asyl, was würden Sie für eine Botschaft Ihren tschechischen Kollegen einerseits, aber auch der tschechischen Politik mitgeben?
Ja, vor allem, wir sind wirklich sehr dankbar, dass wir mit unseren tschechischen Partnerorganisationen zusammen sind und auch mit den ungarischen und aus der ganzen Region. Wir wollen das vitalisieren. Wir wollen Zentraleuropa zu einer gemeinsamen Region und nicht, wie gesagt, geprägt von Dominanz. Wir lernen viel von unseren Kollegen. Bezogen auf die tschechische Politik, das ist jetzt, Sie haben auch Wahlen in dem Jahr. Wir haben in Deutschland Wahlen, wir haben in Frankreich Wahlen. Es geht darum, wie gesagt, dass wir gemeinsam das, was uns zusammenhält, das Projekt Europa hochhalten. Und das Projekt Europa heißt, ist als Antwort auf die Barbarei, auf den deutschen Nationalsozialismus, sind Menschenrechtskonventionen entstanden, Minderheitenrechten, Demokratie. Das müssen wir hochhalten. Das ist unsere gemeinsame Zukunft.
Mit dem Leiter der Organisation Pro Asyl, Karel Kopp, hat Strachinja Bučan gesprochen. Und mit dem Schauplatz sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Alle Beiträge finden Sie auf unserer Webseite www.radio.cz/de. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.